Wir kommen zum Richter zu Teil 11. Lesen uns Richter 2, Vers 6 bis 19. Als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israel in jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte. Und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er in Israel getan. Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils zu Timnat-Heres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gasch. Und als auch jenes ganze Geschlecht zu seinen Vätern versammelt war, kam ein anderes Geschlecht nach ihnen auf, welches den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er in Israel getan. Da taten die Kinder Israel, was übel war vor dem Herrn, und dienten den Baalen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, den Göttern der Götter der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn, denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Da ergrimmte der Zorn des Herrn über Israel, und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und verkaufte ihnen sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie ihren Feinden nicht mehr widerstehen konnten. Überall, wohin sie zogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Unglück, wie der Herr ihnen gesagt und wie der Herr ihnen geschworen hatte. So wurden sie hart bedrängt. Doch erweckte der Herr Richter, die sie aus den Händen ihrer Räuber erretteten. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern buhlten mit anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald von dem Wege, darauf ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Sie taten nicht ebenso. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr erbarmte sich wegen ihrer Weglabe über ihre Bedränger und Unterdrücker. Wenn aber der Richter starb, so handelten sie wiederum verderblicher als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachfolgten, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht ab von ihrem vornehmen und ihrem halsstarrigen Wesen. Das Wichtigste, was bei dem Text, was man jetzt nicht sieht im Deutschen, das ist schon mal eine Tatsache, dass überall, wo hier Götter steht, das haben wir das letzte Mal ja gesehen, immer wenn Götter in der Bibel steht, muss man aufpassen, was es bedeutet. Hier steht dasselbe Wort wie für den Gott Israels. Das heißt, wir haben hier wieder diese Tatsache, dass es hier nicht um offener Götzendienst ging. Das ist zwar passiert, aber es ist alles so unter dem Deckmantel. Man findet das bei Israel immer wieder, wo man den Deckmantel hat, dass Israel so tut, als würde es Gott dienen, in Wirklichkeit dient es die Götze der Heiden. Und hier steht sicher nicht umsonst das Wort für Gott, so wie es auch im 1. Mose für den lebendigen Gott, der Gott Israels und der Vater Jesu Christi steht. Also wir haben hier etwas, das eigentlich nichts Neues ist. So haben wir euch erinnert an Josua, wenn man da kurz zurückgehört, Josua 24, 29. Dort liegt die Wurzel, wir haben das Thema ja schon mal ähnlich uns angesehen. Also bereits im Buch Josua, das heißt geistlich gesehen, zu der Zeit, als Israel in der Blüte war, als alles in Ordnung war, als die Gläubigen in der ersten Liebe mit der Sünde gebrochen hatten und haben das verheißene Land eingenommen, sieht Gott das Herz des Menschen an. Das ist ein Problem. Und das Herz des Menschen ist letztendlich verdorrt. Und das Herz, das verdorrt ist, ist bei jedem Menschen verdorrt. Und aus dem Grund haben wir hier Entwicklung. Ich habe mich zuerst gescheut, das nochmals so deutlich aufzugreifen, aber es ist wichtig. Und zwar, diese Entwicklung, die wir hier sehen beim Josua, die könnt ihr, wenn ihr die Kirchengeschichte lest, von der Zeit Jesu bis heute verfolgen. Und die Entwicklung haben wir heute im Jahr 1999 auch. Und zwar ist genau das, was hier geschrieben steht. Also Gott kündigt ihnen bereits im Buch Josua an. Und zwar, weil er es kennt, weil er weiß, dass es drin ist im Herzen und dass irgendwann rauskommt. Wir sind jetzt in Kapitel 2, wo es rauskommt. Und zwar dort heißt es: Es begab sich nach diesen Geschichten, dass Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, starb, als er 110 Jahre alt war. Man begrub ihn im Gebiet seines Erbteils zu Timnat-Serach auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berge Gash. Und die Kinder Israel dienten dem Herrn, solange Josua lebte. Und die Ältesten, welche Josua überlebten, die auch alle Werke des Herrn wussten, welche er an Israel getan hatte. Und bereits hier steckt es drin, das hat Gott nicht umsonst schon vorgegriffen, hat es hier schreiben lassen im Josua. Er schließt praktisch das Buch Josua, dieses große Segensbuch der Gemeinde, wo die Gemeinde das Land des Glaubens einnimmt, schließt er ab mit der Feststellung, es wird nach dieser Zeit, wenn der Josua weg ist, wird eine Generation aufkommen, die wird Gott nicht mehr dienen. Wir werden das immer wieder sehen in der Bibel. Es heißt immer, er diente Gott so lange, zum Beispiel, bis der hohe Priester lebte. Und es ist so, man dient Gott in der Regel in einer Erweckungszeit, solange die Leute, die Erweckung erlebt haben, am Leben sind. Sind die heimgegangen, sind die nicht mehr unter den Lebenden, dann bricht etwas, das aber schon lange da ist, das unter der Oberfläche vorhanden ist, bricht hervor und zerstört Gemeinden, zerstört Gläubige, zerstört letztendlich wiederum die Christenheit. Bis zu dem Punkt, was man in unserem Text sieht, bis Gott wieder Erweckung gibt. Das sind immer Intervalle. Das Interessante ist, manchmal, wenn du mit Brüdern redest, dann ist so der Gedankengang, was muss ich tun, um eine Gemeinde dauernd in der Spannung zu halten, dass sie dauernd geistlich ist. Gar nichts, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Sondern dieses Spiel, Ehrführungszeichen, dieses böse Spiel, das das Herz des Menschen hervorbringt, das der Teufel treibt, mit den Gläubigen auch, das wirst du immer wieder finden. Diese Blütezeit, eine Zeit der Stabilisierung und dann der Abfall. Und dann im Elend wieder Erweckung. Jetzt kommt aber das Teuflische auch bei unserem Text. Mitte in der Erweckung ist noch lange nicht gesagt, dass echt ist. Oft hilft auch Gott in seiner Gnade und gibt so etwas Ähnliches wie Erweckung, ist oft nicht gesagt, dass echt ist. Weil das, was da passiert, hängt immer von den Herzen der Menschen ab. Das heißt, Gott gibt Erweckung und dann werden durch diese Erweckung werden in der Regel Teile ergriffen. Aber es heißt noch nicht zum Beispiel, wenn Gott ihm kleine Erweckung gibt, dass außer den ehrlichen Herzen dann noch mehr erweckt werden. Da kannst du dann sagen, da hast du plötzlich Scheinerweckungen. Du hast plötzlich eine richtige Bewegung in der Gemeinde, wo du den Eindruck hast, jetzt bricht die Gemeinde auf, dem Herrn zu dienen. Und wenn du nachher guckst, 5 Jahre später, dann war es vor vielleicht 50 Leute, die sich aufgemacht haben, dem Herrn zu dienen, es sind 5 übrig. Und es waren die 5, bei denen es echt war. Die anderen 45 kannst du vergessen. Da kannst du es vergessen, was da passiert ist, weil es ein Strohfeuer war. Dieses Phänomen, das haben wir in unserem Text. 2. Könige 21, Vers 3, ist ein Riesenproblem. Ich hab als junger Gläubiger die Erlebnis gemacht in der Ecke. Ich erzähle euch das nachher. Das war für mich erschütternd. Ich habe es bis heute nicht vergessen. 2. Könige 21, 3. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia abgetan hatte, und richtete dem Baal Altäre auf und machte eine Aschera, wie Ahab, der König von Israel, getan hatte, und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Vers 21. Er wandelte ganz auf dem Wege, den sein Vater gewandelt war, und diente den Götzen, welche sein Vater gedient hatte, und betete sie an und verließ den Herrn, den Gott seiner Väter, und wandelte nicht im Wege des Herrn. Jetzt haben wir das Problem der zweiten Generation. Jetzt können wir sagen, das ist ja normal. Wir sind moderner geworden. Aber ich mache jetzt einmal ein Beispiel. Ich sage einfach einmal Namen. Ich sage das in dem vollen Bewusstsein, dass man das vielleicht für uns auch mal sagen wird. Also ich sage es nicht als Beispiel. Aber jetzt guckt euch mal Missionswerke. Zum Beispiel große Missionswerke. Große Erweckungsbewegungen. Guckt euch mal zum Beispiel so eine Gruppe wie die China Inland Mission an. Wie die war in der vorigen Generation, was heute ist, durch der Zeitgeist. Guckt zum Beispiel einmal den Pietismus an. Guckt einmal zum Beispiel Bad Liebezell an, das große Missionswerk. Guckt die Generation vorher an, guckt die Generation heute an. Kehren wir vor der eigenen Haustür. Guckt einmal die Brüderbewegung an, zum Beispiel im Dritten Reich, wie die gekämpft hat für Gott. Guck, was übrig ist. Guck, was heute noch da ist. Guckt zum Beispiel an, die ganze Erweckung, auch täuferischerseits. Guck mal zum Beispiel Mennoniten an, wie die in der ersten Generation waren. Guck sie 3 Generationen später an, was ist übrig. Und das Interessante ist, es kann noch so eine tiefe Erweckung sein, noch so eine geistliche Bewegung, noch so ein Aufbruch. In der Regel, wenn die Gründergeneration weg ist, fängt schon an zu kriseln. kommt die zweite Generation ins Ruder, ist meistens der Abfall schon im Gange. Und man sieht es auch hier in dem Text, spätestens bei der dritten ist der Abfall voll zu. Ist ein Gesetz. Ist ein Prinzip. Eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Ist ein Drama. Und da kommt halt dann die große Frage, was ist denn letztendlich unterm Strich übrig geblieben, was war echt, aber das ist kein Problem, sonst Problem ist was ganz anderes. Ich sage es einfach mal vorsichtig. Wir Gläubige, die wir heute hier sitzen, sind Leute, die Gott dienen möchten. Wir werden das Problem haben, dass mittendrin in unserem Leben neben uns etwas kippt. Das haben wir zurzeit sehr massiv. Das heißt, die alte Christenheit, die ist zum Beispiel, wo ich ein kleines Kind war, in den 50er Jahren, die Älteren wissen das noch besser, diese Christenheit, die es einmal gab, auch mit einer landläufigen Frömmigkeit, das heißt mit einem gewissen, ich sage es mal, Zeitgeist, der vom Christentum geprägt war, ist tot. Die gibt es nicht mehr. Wir haben heute die Generation des Abfalls, das heißt, der Prozess, der hier im Richter beschrieben wird, geht bei uns noch viel schneller, wie vielleicht vor der Generation vor 50 Jahren. Das ist Drama. Und zwar, die Bibel sagt hier etwas Erschütterndes. Und zwar, das ist mit das, was mich am meisten erschüttert hat in Vers 10, wo es nämlich heißt, da auch jenes ganze Geschlecht zu seinen Vätern versammelt war, kam ein anderes Geschlecht nach ihnen auf, welches den Herrn nicht kannte. Und du kriegst, wenn du das siehst, wenn man Gemeindearbeit treibt, und ich habe es gestern zu meinem Bruder gesagt, im Prinzip müsstest du jede Gemeinde nach der ersten Generation auflösen, müsstest die Jungen sagen, so ihr Junge, jetzt sucht euren Weg, versucht dem Herrn zu dienen, wir lösen die alte Gemeinde auf. Tut niemand. Ist klar. Aber es ist ein Riesenproblem. Es kann passieren, dass eine Generation aufkommt, die traditionell narkotisiert ist, die den Herrn nicht mehr kennt. Ich werde es nie vergessen, ich war bei der Hochzeit, ich habe die Drohung halten müssen. Und das war auswärts. Aber das Interessante war, ich bin dann auswärts am Tisch gehockt bei dieser Tafel. Und die Schwester war von Albstadt und der Bruder war von auswärts. Und ich bin dann auswärts am Tisch gehockt und da waren Leute von Albstadt eingeladen. Und eingeladen waren unter anderem Kinder von der alten Führer vom Pietismus, die ich hier kannte, von Taifingen. Und ich war eigentlich erschüttert, wo ich gesehen habe, was ist hier erste, zweite Generation. Ich habe die alten Väter gekannt, die Gott gedient haben und vor mir saßen teilweise, ich sag's mal, moderne Menschen, die in ihrem Beruf ihren Mann gestanden sind, die ehrlich waren, anständig, bürgerlich, angesehene Leute. Aber ein Problem war, sie haben nicht dem Herrn gedient. Das war eine Generation und ich behaupte, die haben den Herrn nicht mehr gekannt. Das sind Leute, die nicht mehr bekehrt waren. Da bist du, das war also eindeutig. Du hättest auch fragen können, wenn du wolltest, und sagen, hätte es wahrscheinlich Ärger gegeben, ich kenne das. Aber es ist einfach ein Problem, dass Gott keine Enkel hat. Keine. Er hat nur Kinder. Das heißt, wir können auch nichts vererben. Wir haben selber ja nichts vererbt bekommen, sondern man muss praktisch Gott immer so dienen. Und die Gefahr, dass eine Generation aufkommt, wo das, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, nicht stimmt, ist riesengroß. Und Geschwister, es ist ein kitzliges Thema, aber ich sage es auch, obwohl jetzt, sagen wir mal, das unsere eigene Reihe betrifft, ich möchte mal allein sagen, wir müssen uns eiskalt überlegen, was wir in der Kinderarbeit tun, wegen dem Problem. Wir können keine bekehrten Kinder züchten. Entschuldigt, wenn ich es mal so deutlich sage und so derb. Das heißt, es ist ein Problem, auch wie du arbeitest unter Kinder, dass du nicht eine fromme Tradition baust. Und Tradition ist teilweise von Gott ein Schutzmantel, aber teilweise ist sie vom Teufel. Das sieht man in der Bibel ganz genau. Es gibt zwei Linien. Eine Segenslinie, eine Fluglinie. Aber es gibt eine Tradition, wo du auch in der Kinderarbeit zum Beispiel die Kinder so erziehst und so narkotisierst, dass sie letztendlich halb fromm aufwachsen und dass man dann der Eindruck hat, sie sind Gläubige. Das ist ein Riesenproblem für die Gemeinde Jesu. Und irgendwann sind sie erwachsen, irgendwann sind sie im Ruder und dann mit einem Schlag wundert dich, dass du Bewegungen hast, die strahlend vom Herrn gestanden sind. Dann kippt sie um. Ich habe vor vielleicht 6 Jahren, habe ich einmal in Obertalheim, habe ich einmal, das ist mal rausgerutscht, muss ich dazu sagen, habe ich einmal öffentlich gesagt, die Bewegung wird kippen. Ich glaube, es war Anfang dieses Jahr, ruft mein Bruder und sagt, weißt du, was du vor 5 Jahren gesagt hast? Und ich sage, warum? Er sagt, das ist gekippt. Da sage ich, da braucht man kein Prophet zu sein. Ich bin kein Prophet, sondern ich bin von was ganz anderem gekommen. Du hast untrüglich die Merkmale gesehen, die hier gesetzt sind, zwischenzeitlich gekippt. Ich könnte euch jetzt namhafte Leute und Bewegungen sagen, wo wir auch mit zu tun haben, ich garantiere euch, sie werden kippen. Das ist vorprogrammiert. Das ist ein Drama. Es hat mit dem zu tun, was man gemeindearbeitsmäßig selber tut. Das ist ein Riesenproblem. 1. Samuel 7, Vers 13. Da wisst ihr, was das heißt? Eigentlich in der Konsequenz, dass wir als Bekehrte, als wiedergeborene Gläubige, die dem Herrn dienen, für ein Stück des Abfalls, der nach uns geschieht, verantwortlich sind. Das heißt, unser Verhalten wird die Generation hinter uns prägen. Sie wird schon Geschwister gesagt, Karl Hermann, du hast doch keine Zeit mehr, wissen das, du bist ein überbelasteter Mann. Warum machst du dein bisschen Zeit noch kaputt und guckst für eine neue Bibelübersetzung? Dann muss ich Ihnen immer sagen, ich weiß nicht, wenn der Herr Jesus kommt, aber ich kann nicht leben, wie wenn mit mir die Christenheit aufhören würde. Ich weiß ganz genau, dass von der modernen Bibelübersetzung her die klassischen alten Bibelübersetzungen verschwinden werden. Es war nur noch Frage der Zeit, bis zum Beispiel so Bibel verschwindet. Also muss ich gucken, dass auch die Generation nach uns, wenn der Hau verzieht, dass sie wieder das Material haben, das wir hatten. Bibeltreue Bibelübersetzungen, kostet es, was es will. Und genauso muss ich zum Beispiel in anderen Dingen, muss ich den Leute letztendlich das alte Evangelium bringen, das Evangelium von der Wiedergeburt, von der Waschung mit dem Blut Jesu, und dann muss ich ihnen beibringen, wie man Gott dient. Aber es ist sinnlos, jemand, der nicht gewaschen ist im Blut des Lammes, der richtig aufgebrochen ist, dem das beizubringen. Jemand das beizubringen, der nicht wiedergeboren ist, der nicht im Aufbruch ist, da wird was passiert, da wird fromm angemalt, da wird lackiert. Und beginnt dann letztendlich fromm zu leben, und irgendwann, wenn es dann zur Krise kommt, dann blättert es ab und irgendwann kippt alles. Und wenn das eine Bewegung ist, wenn es eine ganze, ich sag's einmal, eine ganze Bewegung ist, viele, dann hast du plötzlich strahlende Werke, strahlende Gemeinde, strahlende, Verbände, und plötzlich kippt einer nach dem anderen. Das kannst du nachverfolgen durch die Kirchgeschichte. Es ist ein totales Drama. Aber jetzt müssen wir etwas auch betrachten. Es gibt nicht nur diese Fluchlinie, sondern es gibt auch Segenslinien. Und es ist wichtig, dass wir lernen, als lebende Gläubige heute mit diesen Segenslinien und mit diesen Fluchlinien umzugehen in der Gemeinde. 1. Samuel 7, 13. Also wurden die Philister gedemütigt und kamen hinfort nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister, solange Samuel lebte. Es gibt auch die andere Seite. Also, dass ihr mich richtig versteht, es gibt nicht nur die böse Seite, sondern auch die gute Seite. Dass solange bestimmte Leute da sind und ihren Einfluss ausübt, dass der Herr die Hand drüber hält und die Philister nicht eindringen können. Und das ist das Segenslinie. Und manchmal wunderst du dich zum Beispiel, du hast eine Familie, die absolut gottlos ist, und plötzlich bekehrt sich aus dieser gottlosen Familie jemand radikal. Also wo ich mich bekehrt habe, ich habe mich relativ radikal bekehrt. Dann irgendwann bin ich einmal bei meinen Eltern auf die Bühne und haben mal, ich bin ja Bücherwurm, da sind auch viele Bücher, habe wieder alles durchgestöbert. Ich krieg mich nicht, habe ich auf Gesamtbücher gestoßen, auf Sachen. Plötzlich habe ich gemerkt, bei den Vorfahren ist eine fromme Linie. Das wirst du immer wieder finden, wo Gott Segenslinie gab, die dann irgendwo, so wie Gott verheißen hat, bis ins tausendste Glied wirkt bei den Gläubigen, wo da einfach eine Segenslinie ist. Und die Segenslinie ist oft, solange der Gläubige lebt, oft wo Gott die Segenslinie aufrichtet, ist sie sichtbar und deutlich da. Oft ist so, die Leute sterben und trotzdem hat Gott da noch eine Linie. Guck dir mal zum Beispiel an, was Gott um Davids Wille an Israel getan hat, am Stamm Juda, an Jerusalem. Wo er die andere radikal verworfen hat, hat er die Hand über an Salomo in seinem Abfall gehalten. Das sind Segenslinien Gottes. Und das muss man einfach sich vergegenwärtigen. Wir leben nicht im neutralen Raum. Wir haben eine Geschichte. Jeder. Eine Gemeinde hat eine Geschichte. Eine Bewegung hat eine Geschichte. Wir kommen von Säger- und Fluchlinie her.
Und jetzt gilt eben ganz schlicht, die Fluchlinie zu blockieren und die Segenslinie zu fördern. Und das ist mit der Großteil der Gemeindearbeit. Die Gemeindearbeit ist keine Unterhaltung für Menschen, das ist halt nicht nur Evangelisation, sondern es ist mit etwas aufzurichten, wo die Segenslinie Gottes gestärkt wird und die Fluchlinie blockiert wird. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und das macht in der Regel Gott, und das ist das Interessante, obwohl jede Menschenabhängigkeit zu verwerfen ist, aber manchmal macht Gott es am Menschen fest. 2. Chroniker 24, 2. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada lebte. Vers 14. Und als sie es vollendet hatten, brachten sie das übrige Geld vor den König und vor Jojada. Davon machte man Geräte für das Haus des Herrn, Geräte für den Dienst und für die Opfer, Schalen und goldene, silberne Geräte. Und sie opferten Brandopfer, das ist die Hingabe, opferten Brandopfer im Hause des Herrn, immer da, solange Jojada lebt. Ich möchte euch nochmal alles zeigen. Ich habe vor Jahren, da war ich einmal, ich weiß nicht einmal, wo es war im Freien. Da war ich in einem Treffen. Da waren Brüder. Da war ein junger Prediger und ein alter Prediger. Und der junge Prediger, das war ein frisch geschulter, dynamischer, junger Mann. Und der alte Bruder war sehr krank. Der war fast blind. Er hat kaum noch gesehen. Und dann, ich glaube, die haben einfach zu dem, also ich weiß wirklich nicht mehr, wie es genau war, aber ich kann mich genau an die zwei Sachen erinnern. Und zwar, dann hat der junge Bruder was gesagt. Es war Wassersuppe. Dann hat der alte, fast blinde Mann, mit dem er eigentlich Mitleid haben musste, hat etwas gesagt. Es war ein recht gedeckter Tisch vom Herrn. Da war ein riesen Unterschied. Mir ist die Generation eine Problematik. Zwischen jemand, der sein Glaubensleben erkämpft hat, dem Herrn gedient hat, und zwischen einem anerzogenen, anerlernter Gläubigsein, ist mir noch nicht so bewusst worden. Der Unterschied zwischen diesem alten Bruder und diesem, ich sag's mal, anerzogenen Mann, das war wie Tag und Nacht, dass er mich richtig versteht. Ich sage nichts gegen die Jugend, sondern es gibt Timotheus. Paulus und Timotheus gehabt. Es gibt die Segenslinie trotzdem. Aber es ist eine riesige Gefahr, dass man mit einer wechselnden Generation in ein neues Fahrwasser hineinkommt. Der gesunde Weg ist, dass ein Paulus, der die Linie des alten Evangeliums vertritt, den jungen Timotheus so steuert und die Segenslinie in der Gemeinde reingibt, dass ein Timotheus mit dem gleichen Evangelium, mit der gleichen Hingabe praktisch Gott dient. Der Unterschied ist aber, wo zum Beispiel ein Timotheus, ein neutraler junger Mann, nicht mehr von der Linie geprägt wird, sondern unter dieser Fluchlinie aufwächst und dann praktisch zusammen mit, ich sage mal, seiner Generation dann ins Elend, in den Abfall geht, vielleicht ohne es zu merken. Das ist ein totales Drama. Und das ist der Kampf. Johannes 7, Vers 37. Gesegnete Personen. Solange die da sind, passiert's. Aber am letzten, den großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer nicht glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geiste, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Geschwister, und das ist das Interessante. Die Bibel sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und wenn wirklich diese alte Evangeliumslinie da ist, dann sind Ströme lebendigen Wassers, dann ist der Heilige Geist da, dann ist Kraft da. Das ist der Unterschied. Wenn ich den Büchermarkt angucke, wir hatten noch nie so strahlende Werke. Wir müssen mal gucken, was es heute auf dem Büchermarkt gibt. Wir haben Auslegungen, das ist unfassbar, von jeder Richtung, von jeder, in einer Fülle und Fülle. Wir haben Bibelausgaben, wir haben alles, Kommentare, wir haben interlineare Texte, Griechisch, wir haben alles, was es gibt. Aber noch nie war die Christenheit so am Boden wie heute. Ist am Boden, trotz allem Material. Und das ist nämlich das Geheimnis, es hängt nicht von den äußeren Umständen ab, sondern von den Herzen der Gläubiger. Und ob diese Segenslinie, die ein Samuel vertreten hat, die ein David vertreten hat, eine Segenslinie, die ein Paulus vertreten hat, ob zum Beispiel, ich sage es mal vorsichtig, der Paulus einen Timotheus findet. Ist entscheidend. Findet er keinen, passiert das Gegenteil. Dann kriegst du zuerst korinthische Zustände, Fleisch, dann kriegst du Streit, und irgendwann kommt die Tünche und irgendwann kommt der Abfall. Jetzt sitzt du mir da mitten drin. Mir ist einfach wichtig, das in der Tiefe eigentlich herauszubringen, dass da ein Problem ist, und zwar kein kleines. 2. Chronika 24,17. Wisst ihr, müssen mich richtig verstehen. Ist nicht immer alles richtig, was die Alten machen. Müssen mich richtig verstehen. Mir geht es nicht um die Alten oder um die Jungen, sondern mir geht es um die Gott erlebt haben. Um die Gläubigen, die Gott gedient haben, ob die alt oder jung sind. Und diese Segenslinie, um die geht es mir. Das ist keine Frage des körperlichen Alters. Sondern das ist eine Frage geistlich, ob die Menschen da sind, die Gott erlebt haben oder nicht. 2. Chronika 24,17. Dort heißt es, aber noch nach Jojadas Tod, jetzt kommt der Tod von Jojada, kamen die Obersten in Juda und huldigten dem König. Da hörte der König auf sie und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter. Sie dienten den Ascheren und Götzenbilder. Da kam der Zorn Gottes über Juda und Jerusalem um dieser ihrer Schuld willen. Meint ihr, wie das abgestuft ist? In dem Moment, wie der Jojada weg ist, huldigen sie nicht mehr Gott, sondern König. Dann kommt Menschenabhängigkeit. Und sobald die Menschenabhängigkeit da ist, kommt der Abfall. Ist nur frei wird sie. 1. Könige 12. Rehabiam. Ihr kennt ja die Geschichte der Rehabiam, der Sohn letztendlich und der Nachfahre der Segenslinie. Bei dem passiert etwas. Rehabiam zog in Sichem und ganz Israel war in Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Also Jerobeam, der Gegenspieler, der Sohn Nebat, solches hörte, da er noch in Ägypten war, dahin er geflohen war vor dem König Salomo, kehrte er aus Ägypten zurück. Man sandte ihn, ließ ihn rufen. Da kamen Jerobeam und die ganze Gemeinde Israels und redeten mit Rehabiam und sprachen. Jetzt guckt mal her. Ich will euch nur etwas zeigen. Es hat hier zwei Linien, eine Segens- und eine Fluchlinie. Die Segenslinie ist Rehabiam, die kommt von David Salomo her. Das wäre die Linie, die er hätte bewahren sollen. Die Abfallslinie ist der Jerobeam. Das ist nicht der Israel ins Elend führt. Und der Jerobeam ist der Auslöser, letztendlich der geht zum Rehabiam. Dass es tragisch läuft dann, wie es geht, das sehen wir gleich. Dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht. Man predigt bei der Bibelstelle immer darüber, dass er letztendlich hätte weicher sein müssen. Da kann man drüber streiten. Aber es ist sicher, diese zweite Generation sagt, das Joch des Salomo war zu hart. So, und jetzt die Bibel lesen. Zeigt mir eine Bibelstelle, wo das Joch des Salomo hart war. Ihr werdet keine finden. Ich finde keine. Ich kenne keine Stelle, wo das Joch Salomos hart war. Es war nicht hart. Sondern es kam dieser neue Generation hart vor. Es war eine zu unmodern. Und jetzt passiert hier was Furchtbares. Der Rehabiam lässt sich anstecken und berät sich mit Alten und Jungen, hört aber nicht auf die Alten. Warum war die Alte wichtig? Weil sie Gott erlebt haben. Weil es die Menschen waren, die das salomonische Tempel gesehen haben. Wisst ihr, was die gesehen haben? Die haben gesehen, wie die Schechina, die Wolke und Feuersäule, wie der Heilige Geist in sichtbarer Gestalt der Tempel Salomos so erfüllt hat, dass du nicht mehr hineinkonntest. Da haben die gesehen. Aber da war eine zweite Generation von Jungen, die, ich behaupte mal, jetzt hier das Äquivalent zu unserem Text, die Gott, in dem Fall der Herr, nicht mehr kannten. Und jetzt kommen die und sagen, es war schon viel zu hart, was bei Salomo war. Das heißt hier, letztendlich, Vers 8. Aber er verließ den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt Rat mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, die vor ihm standen. Und er sprach zu ihnen, was ratet ihr mir? Und jetzt kommen die Jungen und sagen, radikal unsere Linie. Also es wäre interessant zu untersuchen, inwieweit die Europa hier eine Rolle gespielt hat. Er hat ja auch gefragt, hat gesagt, es ist zu hart, inwieweit der auch bei der anderen Gruppe die Finger drin gehabt hat, die dann eigentlich noch radikaler war. Die dann der Rehabeam zu einer Situation gebracht hat, wo er noch radikaler reagiert hat. Allein wenn man es liest, merkt man, was für ein Kuddelmuddel ist. Aber etwas ist klar, Rehabeam ist alleine, jetzt kommt das Interessante, ist alleine vor Gott nicht in der Lage, die Segenslinie durchzuziehen, erwartet. Wenn Gläubige beginnen, in diesem Kampf ums Evangelium innerlich zu wackeln, dann ist aus. Ich möchte ausdrücklich betonen, es ist ein Unterschied zwischen einem Machtmensch und jemand, der Gott dient. Es ist ein Unterschied zwischen einem sturen Mensch und zwischen jemand, der das alte Evangelium bewahrt. Das muss schon unterscheiden. Es gibt auch menschliche Sturheit und ein Machtdenken, das ist zu verwerfen. Aber es gibt Dinge, wenn ich die aufgeben müsste vom Evangelium her, dann müsste ich meinen Dienst aufgeben, da würde ich jede Gemeinde, egal wie sie heißt, verlassen, wenn es aufgegeben würde. Jede. Wenn ich nicht mehr den Einfluss hätte, das zu ändern, dann würde ich diese Gemeinde verlassen. Radikal. Wenn ich mir im vollen Bewusstsein wäre, dass es gibt. Und hier ist etwas, der Rehabeam hat nicht mehr die Kraft, die Segenslinie zu halten. Jerobeam bringt ihn so weit, dass er wackelig wird. Jetzt fragt er die Falsche, nämlich die Junge. Und die geben ihm den falschen Rat, der Rat der neuen Generation. Das beginnt für Israel zum Drama zu werden. Israel zerbricht in dieser Saal. Wisst ihr, dass man uns richtig versteht? Dass ja keine falsche Idee kommt. Wenn ich sage, ich würde so Gemeinde verlassen, es steht der Bibel und verlasse nicht eure Versammlung. Da steht aber was anderes. Da steht im Griechischen Episynagoge und das heißt unser Hinversammelt werden, das gemeinsame Anrufen des Herrn. Und in dem Moment wäre gemeinsame Anrufung, wenn man bestimmte Dinge preisgibt, des Herrn nicht mehr möglich. Wenn du das nicht mehr kannst, dass du miteinander dem Herrn dienst und nicht dem Menschen, dann ist Zeit, dass das muss beendet. Das ist eine Tatsache. Ich habe auch schon zu meinen Brüdern gesagt, das will mal ehrlich sein, meine Brüder wissen das, ich habe schon zu meinen Brüdern gesagt, ihr nehmt mich an diesen Punkten so, wie ich bin, oder kriegt mich gar nicht. An diesen alten Evangeliumspunkten, weder wie ich bin oder gar nicht. Das ist ein Riesenproblem. Hat auch nichts mit Sturheit zu tun, ihr versteht mich richtig. Aber es gibt unaufgebbare Dinge des Evangeliums, wenn wir die verlassen, dann sind wir im Abfall. Da müssen wir uns wehren mit Händen und Füßen. Und dieser Rehabeam war nicht mehr in der Lage, sich zu wehren. Und genau der Vorgang, den du hier siehst, den haben wir in unserem Richtertext. Da war keine Salzkraft mehr im Volke Gottes abzuwehren, was es gibt. Wenn wir jetzt 1. Könige 10, 1. Korinther 10, 1 bis 15 ansieht, ich hatte ursprünglich vor, das als Einleitung zu lesen, aber vielleicht ist es besser, man liest es erst jetzt. Dort heißt es, ich lese jetzt einfach ab Vers 5, wo im 4 Ende noch steht, der Fels war Christus, aber in der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste niedergeschreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir uns nicht des Bösen gelüsten lassen, gleich wie jene gelüstete. Werdet auch nicht Götzendiener, gleich wie etliche von ihnen, wie geschrieben stehen, da wird das alles aufgelistet, wo Israel praktisch in die Falle ging. Genau in die Falle, von der man redet. Wobei die Falle natürlich hier, wenn man die Texte liest, teilweise schon zu Lebzeiten auch dieser Segensträger begonnen. Wisst ihr, müsst etwas sehen. Der Kampf zwischen Säge und Fluchlinie beginnt in der Regel zu Lebzeiten. Und dann, wenn die Segenslinie ausstirbt, dann bricht die Fluglinie hervor. Aber der Kampf ist schon da zu Lebzeiten. Das war hier. Und jetzt sagt die Bibel etwas Wichtiges, Vers 11, dass alles, was jenen widerfuhr, ist ein Vorbild und wurde zur Warnung für uns geschrieben. Warnung für uns. Auf welche das Ende der Zeit gekommen ist. Wisst ihr, was hier bei Warnung steht? da steht der Wort, das hat der Wortwurzel Nus. Und Nus ist der Sinn, die Gesinnung. Das heißt zu Deutsch Warnung, da könnte man so sagen, das ist geschrieben, damit uns diese Geschichte ins Gewissen reden. Das ist gemeint von dem Ausdruck her. Damit uns diese biblische Geschichte, die wir als heute Abend betrachtet, dass sie uns ins Gewissen redet. Dass wenn Gewisse getroffen werdet praktisch und sagen, nein, ich will die Segenslinie stützen, ich will keiner sein, der im Nachhinein im Preisgericht Jesu Christi die Fluchlinie auf dem Gewissen hat. Da geht es auch darum, was geben wir weiter als geistliches Erbe. Und da spielt das Alte Testament eine riesige Rolle. In 1. Korinther 15, Vers 4 bis 7. Dort heißt es, was aber zuvor geschrieben worden ist, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld, da steht wörtlich dieses Hypomonä, dieses Untenbleiben, damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Das ist das Ziel des Alten Testamentes, dass Gläubige A praktisch vom im Gewissen überführt werden, 1. Korinther, von dieser falschen Linie, das sieht man Volk Israel, dass sie gleichzeitig aber vom Alten Testament praktisch getröstet werden. Und was, warum getröstet? Das sehen wir hier in unserem Richtertext. Man kann nämlich mittendrin in diesem Vorgang des Abfalls, kann man trotzdem Gott dienen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann müsst ihr einfach Jeremia ganz durchlesen, dann habt ihr es. Jeremia ist das Musterbeispiel, wie man mittendrin im Abfall als einzelner Gläubiger Gott dient. Das ist ein Musterbeispiel. Aber hier sagt die Bibel was ganz Wichtiges. Sie sagt letztendlich, das Alte Testament ist geschrieben, auf das wir das verstehen. Geschwister, und ich sage euch eines. Ich freue mich, dass wir Schlacht das Neue Testament erreichen, aber es ist keine Bibel. Wir brauchen die Bibel, das ganze Wort Gottes, aus dem Alten Testament. Und das ist nämlich wichtig, dass man die ganze Schrift liest, Altes, Neues Testament, regelmäßig. Warum? Ich hab mir die Woche mal überlegt, wie oft ich das Neue Testament durchgelesen habe. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel durchgelesen habe. Zweistellig irgendwo, aber wie viel? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe mir überlegt. Und wenn ich sie 100 Mal durchgelesen habe, und das Neue Testament habe ich in der Regel immer 2, 3 oder 4 Mal mehr gelesen. Wenn ich es 500 Mal durchgelesen hätte, das Neue Testament, dann muss ich es wieder lesen. Wenn ich die Bibel 100 Mal durchgelesen habe im Alten Testament, dann muss ich sie wieder lesen. Wisst ihr warum? Dass Gott durch das Wort Gottes mein Gewissen wieder treffen kann und dass ich das, was hier im Korintherbrief steht, was im Römerbrief steht, lerne. Dass ich am Volk Israel lerne, was ich zu tun habe. Das ist auch unser Problem bei Richter. Darum müssen wir das Alte Testament lesen. Wir müssen jetzt neue lesen, um die Erlösung zu verstehen. Wir müssen jetzt das Alte Testament lesen, um die Gefahren zu verstehen. Darum ist das ganze Kapitel, letztendlich Hebräer 11, das große Kapitel der Glaubenshelden, mittendrin im Herzstück der Bibel, im Hebräerbrief, eines der Herzstücke, sagen wir im Römerbrief, Hebräerbrief ist ein ganz wichtiger Brief, dort mittendrin ist dieses, ich sage es einmal, hohe Lied des Glaubens, wo Gott sagt, durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben. Und das ist was Wichtiges, wir gehen den Glaubensweg. Das ist ein Riesenproblem. Ich sage es einmal vorsichtig. Ich kann jetzt immer nur für mich selber reden. Und zwar, warum erzähle ich teilweise so viel von mir, das hat einen ganz einfachen Grund. Weil ich letztendlich im Tiefsten nur das beurteilen kann, was sich bei mir abspielt. Ich kann es bei meinem Beruf nicht beurteilen. Und ich kann bloß bei mir selber beurteilen, was sich da abgespielt hat. Und da muss ich eines sagen, wäre ich in meiner Krisensituation, ich hatte meine Krise. Ich hatte immer wieder Intervalle, wo es gekracht hat und auch geklemmt hat. Ich war schon am Rand des Abfalls. War alles da. Hätte ich in diesen Krisen nicht der Glaubensweg gewählt und wäre ich nicht für die alten Brüder in diese Segenslinie eingebettet gewesen, dann wäre ich heute weg. Wäre ich der Weg der Vernunft gegangen, was mir mein Hirn gesagt hat, mein Gefühl, wäre ich weg. Und ich sage es auf den Kopf zu, wenn der Gläubige mir sagt, dass er das nicht kennt, dann ist er ein Baby, dann hat er das, der geistliche Kampf noch nicht erlebt. Das ist etwas, wo der Teufel dir an den Nerv geht, an die letzte Wurzel, und dir dann mit logischen Argumenten der Abfall vor Gott, oft ist das gar kein Abfall vor Gott, er bietet dir eine Sünde an, die so verlockend ist. Und die malt er so aus, um dich zu Fall zu bringen.
Und darum hat Gott das Alte Testament geschrieben, dass wir gewarnt werden.
Und das ist auch das, was sich im Richter abspielt. Dass wir mittendrin im Abfall, durch die Bibel und durch das, dass wir in der Segenslinie eingepflanzt sind, dass wir durchkommen, das ist das Ziel Gottes.
Mit etwas ganz Wichtiges. Guck, Geschwister, ich habe manchmal Situationen, da lockt mich der Teufel in eine Falle. Und ich sage euch eines, ich habe kein mildes Fleisch. Ich weiß nicht, jedes Fleisch ist gleich übel, aber ich habe einen Feuerkopf. Wenn bei mir dann was brodelt, dann brodelt es richtig. Das heißt, ich wäre gar nicht wütend, aber wenn ich dann wütend würde, dann würde ich gleich übertrieben wüten. Meine Frau sagt, du hast kein Dümmer. Du übertreibst alles, was du machst, hast du recht. Zwei Massen wird er gar nicht dort übertrieben, so sagt meine Frau. Du musst also mein Schiff einmal zu mir sagen. Ich glaube nicht, dass das ganz stimmt, aber es ist was dran. Ich mache was ganz oder gar nicht. Jetzt kommt halt das Problem.
Es gibt hier eine Ebene, wo man eine Haltung einnehmen muss, die im Malachi steht. Die steht im Malachi Kapitel 3. Abschluss 14. Schmidt, eines der wichtigsten Kapitel für unser Thema heute vor Richter, für die Abfallszene. Dort heißt es, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient, was nützt es, uns seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscherin in Trauer einherzugehen. Und nun preisen wir die Übermütigen selig, denn die Übeltäter stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon.
Das ist genau das, was sich im Leben der Gläubigen abspielt, dass ein Tag kommt, wo sie sagen, das ist umsonst Gott zu dienen. Guck mal her, ich habe mich von der Sünde ferngehalten, ich habe mich abgesondert vor den Herrn, ich habe dem Herrn gedient und was war letztendlich die Frucht dieser Absonderung, die Frucht meines geistigen Lebens? Und dann kommt der Teufel. Wenn du in der Situation bist, und dann bist du genau in der gleichen Situation wie der Asaf im Psalm 73. Dann kommt der Teufel und sagt, guck, der Bruder X ist nicht so entschieden wie du. Der hat bei weitem nicht die Hingabe vollzogen. Jetzt guck mal dich an, wie du aussiehst. Du bist am Ende. Jetzt guck ihn. So kommt der Teufel. Guck mal die Schwester Y an. Die dient doch am Herrn auch so verklemmt und so radikal wie du. Und guck, wie es da gut geht. Und dann kommt der Teufel und sagt, guck her, sollte die andere Linie, die neue Linie, die weiche Linie, sollte die nicht die richtige sein, dann kommt der Teufel an Bord. Und dann wird es teuflisch als teuflisch. Und dann müssen alle Alarmglocken gehen bei den Gläubigen. Und wenn in der Situation ist, da passiert jetzt etwas. Und das ist das, was wir heute Abend tun. Das ist das, was ich mit Brüdern manchmal tue. Manchmal musst du als Brüder dich gegenseitig am Revers nehmen, musst dich verschütteln und musst das sagen, was hier steht. Da besprachen sich die Gottesfürchtigen miteinander und der Herr merkte darauf. Und wenn die gottesfürchtig sind, die Gott dienen, miteinander sich austauschen, dann merkt der Herr darauf. Ist dir aufgefallen? Dann merkt er darauf. Und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Das heißt, der Herr sieht es wohl. Und jetzt kommt die Botschaft. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, am Tage, den ich bereite, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden. Ich will ihr schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient. Jetzt kommt das, wo ich drauf raus will. Da werdet ihr wiederum den Unterschied sehen zwischen dem, der Gott dient, und zwischen dem, der ihm nicht dient. Und das ist das Furchtbare, dass du oft in der Normalsituation, bevor dieser allgemeine Abfall einsetzt, der Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient, gar nicht siehst. Und dass wie beim Richter erst rauskommt, wenn der Abfall kommt, dann siehst du erst, was drin ist. Bei Watchmeni, wenn er die Biografie lest, bei Watchmeni war es so, mitten aus der kleinen Herde sind Leute aufgestanden und abgefallen, hätte niemand geglaubt. Und erst als die Walze des Kommunismus über die kleine Herde drüber schon gesehen, wer echt war. Das hat wiederum mit diesem Problem zu tun, das echte, unechte, auch das Generationenproblem. Es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient, es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der ihm nicht dient. Ich möchte nochmals betonen, ich wiederhole es. Es gibt generell eine Segenslinie, es gibt generell eine Fluchlinie. sehen wir als Gemeinde und als einzelner Gläubiger auf die Segenslinie, auf das alte Evangelium, dann werden Ströme lebendigen Wassers auch in die nächste Generation fließen. Dann wird letztendlich nicht bei der Nachfolgegeneration der Abfall kommen, sondern erst drauf. Wie beim David, der wird beim Salomo, natürlich am Schluss von seinem Leben war er da, aber er wird großteil blockiert werden, er wird verzögert, er wird nicht verhindert, er wird verzögert. Wir können der nächsten Generation ein geistliches Erbe mitgeben, wenn wir diesen Weg gehen, diesen Segensweg. Lassen wir aber die andere Linie, die Fluchlinie gewähren, das ist wie Sauerteig, dann pflanzen wir letztendlich, ich sag's nochmal, eine Giftpflanze für die nachfolgende Generation. Schon Drama. Und um das geht es mir heute Abend in diesem Text, in diesem furchtbaren Text, ein furchtbarer Text. Ist der Text des perfekten Abfalls. Aber ich möchte betonen, Gott sagt, es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der ihm dient, es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der ihm nicht dient. Die, die ihm dienen, ist die Segenslinie, die, die ihm nicht dienen, ist die Fluchlinie. Jetzt können wir nicht beginnen, jetzt können wir das Ding angehen und sagen, was ist Segenslinie, was ist Fluchlinie, was ist letztendlich Gott dienen, was ist Gott dienen? Und da fängt es an. Jetzt haben wir ganz einfache Sache. Ich weiß nicht, ist euch aufgefallen? Rolle der Frau. Gibt es heute Leute, die sagen, würde der Paulus heute nicht mehr schreiben? Wir haben eine neue Generation. In der Weise würde es Paulus heute nicht mehr schreiben. 1. Korinther 11, Vers 1. Werdet meine Nachahmer. Steht im wörtlich inspirierten Wort Gottes, das für alle Zeiten gültig ist. Da sagt der Paulus, werdet meine Nachahmer. Komma hätte dann stehen müssen, wenn die recht hättet, soweit es dem Zeitgeist und eurer modernen Situation spricht. Paulus sagt aber, werdet meine Nachfolger. Das heißt, das Muster des Paulus ist verbindlich. Komma, gleich wie ich Christi. Ist mir mit eines vom Wichtigsten, was es gibt. Der Paulus ist das Musterbeispiel für die neutestamentliche Heiden, für die Heidegemeinde, für uns, wie man Gott dient. Das hat Gott nie zurückgenommen. Wir sehen am Paulus, wie man Gott dient. Wir haben es in Nürtingen beim Römerbrief, wir haben es ausführlich studiert. So wie der Paulus Gott gedient hat, so müssen wir Gott dienen, runterbrochen auf unsere Situation. Aber das Musterbeispiel des Paulus ist von Gott nie zurückgenommen worden. 1. Korinther 4, 16. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Werdet meine Nachahmer. Jetzt kommt die Segenslinie. Deshalb, um seine Nachahmer zu sein, habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebter, mein treuer Sohn im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern. Und jetzt habt ihr die Segenslinie. Dort ist jetzt plötzlich die zweite Generation, nicht mehr autonome Generation, die vom Zeitgeist gespeist wird, sondern dort ist die zweite Generation, die wird von dieser Segenslinie des Evangeliums gespeist. Paulus ist total geprägt vom, Timotheus ist total geprägt vom Paulus. Und nicht für seine Zeitgenossen und nicht für seinen Zeitgeist und nicht für dem, was er in der Welt gelernt hat. Jetzt geht er mal in die Christenheit hinein. Ich bin 47 Jahre alt, bald 48. Von den 48 Jahren habe ich 26 bekehrt. Fast 25. Wenn ich sehe, was in diesen 26 Jahren, jetzt kann man streiten, was eine Generation ist. Das sind 20 Jahre Generation, das ist 40 Jahre Generation. Aber für eine übere Generation habe ich erlebt. Wenn ich nur sehe, was in dieser einen Generation, wo ich zum Glauben kam, an geistlichen Gütern in der Gemeinde Jesu über Bord geworfen wurde, was da abgefallen ist, dann muss ich sagen, ja, was soll nur passieren? Wenn es so weitergeht, dann wird es katastrophal. Es gab Kirchentage gegeben, das ist noch keine 50 Jahre her. Da sind Männer wie der Heinrich Giesen vor die Politiker hingestellt und haben zu denen gesagt, ihr Politiker, wisst ihr, was wir für Leute sind? Bloß, dass ihr wisst, wo ihr gelandet seid. Das war das Umfeld von Wilhelm Busch. Wisst ihr, wo ihr gelandet seid? Da ist hingestellt, wie ein kleines Kind vor die hin, hat zu ihnen gesagt, wir sind Leute, die beten, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Gewagt Sprüchlein, aber es war für die Politiker wie ein Kübel Wasser im Kopf, aber da sind die hingestanden. Nicht einmal 40 Jahre, oder von mir aus 50 Jahre später, Kirchentag.
Da tritt eine koreanische Predigerin auf, die Dämonen, die praktisch die Tote anruft, die offene Spiritismus praktiziert und niemand stört sich mehr dran. So weit sind wir. Das ist ein perfekter Abfall, Gesell. In den Brüdergemeinden, die so geheiligt waren, dass sie letztendlich jemand, der nur sogar in Gedanken von ihnen abgewichen ist und das nur auch geäußert hat, haben sie ihn ausgeschlossen. Die alte Brüdergemeinde war so radikal und so hart in ihrer Heiligung, dass du wirklich...
Sagst du mir, Karl Armin, ich kann nicht mehr sein, was ist los? Sagt sie, ich bin in der Versammlung, plötzlich steht ein junger Bruder auf, beim Brotbrechen, nimmt das Brot, wirft es auf den Boden, beginnt auf dem rumzutrampeln auf dem Brot und sagt, so haben sie es dem Herrn gemacht. Natürlich kam von mir sofort die erste Frage, was haben die alten Brüder getan? Wisst ihr, was sie getan haben? Nix. 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 Das Problem. Nix. Wisst ihr, warum die nichts gemacht hat? Weil es schon gekippt ist. Es ist zu spät. Da war bereits die Salzkraft weg, da war das alte Evangelium bereits aufgeweicht, da ist bereits dieser Kippvorgang, dieser Abfall geschehen. Undenkbar. Undenkbar. Mir hat ein Bruder, ein alter Bruder erzählt, also entschuldige, wenn ich jetzt ein bisschen deutlich werde, auch von das ist aber Erfahrung, das ist live, das ist keine Theorie, das ist live passiert. Mir hat ein alter geheiligter Bruder, den ich geliebt habe, es ist einmal der Bruder gewesen, den ich von der alten Brüder am meisten geliebt habe, und wo der Bruder in die Ewigkeit gegangen ist, habe ich einen Vater in Christo verloren. Dieser alte Bruder in Christo, der hat mir mal erzählt und sagt, sie saßen da als Brüder beim Brotbrechen, plötzlich kommt, sagt er, die alten Brüder, ich habe die gekannt, das waren Helden Gottes. Der alte Bruder da, sagt, plötzlich geht die Tür auf, es kommt die junge Schwester im Minirock, setzt sich zwischen die alten Brüder rein. Natürlich wieder, habe ich nicht gefragt, habe ich nicht getraut, weil das sind die alten Brüder, ich wollte sie nicht reizen. Aber in meinem Kopf kam nur eine Frage, was habt ihr getan? Nix. Keine Salzkraft mehr da. Nix. Nix. Da fängt es an. Wisst ihr, und das ist das Problem. Und das, was in der zweiten Generation passiert, wisst ihr, wo das passiert, wo es geboren wird? Hier, heute bei uns. Das heißt, wir sind die Generation, die entscheidet, ob in unseren Reihen die Segenslinie durchfließt oder die Fluchlinie. Wir werden das hier als Gemeinde, wir werden verantwortlich sein. Wir pflanzen entweder einen fruchtbaren Baum oder eine Giftpflanze zu unseren Lebzeiten. Selbst wenn zu unseren Lebzeiten wir noch sagen, bei uns ist alles in Ordnung, die anderen sind alle abgefallen, sagt überhaupt nichts. Sondern die Frage ist, was wir für die nachfolgende Generation gepflanzt haben. Also ich behaupte einfach etwas. Man kann mich jetzt angucken, wie man will. Ich behaupte, dass ich nicht extrem bin. Ich bin Feuerkopf, aber ich bin nicht extrem. Ich glaube, dass ich im normalen menschlichen Verhalten eher ein Otto-Normalverbraucher bin. Normaler. Also ich bin ein relativ gewöhnlicher Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich empfinde jetzt nicht vom Evangelium her, sondern von meinem normalen Empfinden als normaler Mensch, empfinde ich in der Gemeinde Jesu, in der ganzen Bandbreite, eine totale schiefe Ebene, wo man abgerutscht ist, die Leute zu unterhalten. Nicht nur bei den Alten, bei den Jungen, bei den Alten, bei allem quer durch. Man will die Leute unterhalten. Zu mir hat mein Chef gesagt, zu was ist denn die Kirche da, hat er zu mir gesagt beim Essen. Das ist doch da, was täten denn die alten Leute? Das heißt, einer muss doch die unterhalten. Verdammt ist Kirche da. Und so sind wir heute. Was machen wir denn die jungen Leute? Wir unterhalten sie. Das heißt, wir prägen ihnen nicht mehr das alte Evangelium, sondern wir unterhalten sie. Er hat schon gekämpft, hat gesagt, wir kommen aus der Erweckung. In unserer Zeit waren die Jugendkreise Erweckung. Da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, weil da war alles, was ein Jugendkreis war, war vielleicht 10% war irgendwo, auch man hat auch mal so Pulver gemacht und haben, wie sagt man da, wo man das Fenster hingebrennt und war es in Spaziergang oder gewandert, hat Fußball gespielt, das war alles dabei. Aber im Grundzug war da diese Segenslinie da, von den alten Vätern, wir haben brennend Gott gedient. Und wenn du heute mit den Leuten sprichst, die Jugendarbeit macht, die sagen, es geht nicht mehr. Dann sage ich, warum nicht? Es geht nicht. Die Jungen wollen das nicht. Wisst ihr, was ich mich manchmal frage? Ob sie wirklich nicht wollen? oder ob es die Alte nicht wollen oder nicht mehr können.
Ob da schon die Segenslinie gebrochen ist. Für mich ein Drama, ein paar Exilers. Ist und um das geht es auch bei uns im Text. Wir haben hier in der Situation, im Buch Richter, haben wir die Situation, dass die alte Segenslinie so gut wie weg ist. Dann stauben sie und dann bricht es mit einer brachialen Gewalt hervor. Und dann hast du plötzlich den perfekten Abfall hier. Und jetzt sagt die Bibel, unser Beispiel ist der Paulus. Das heißt, so wie Paulus gedient hat, so geht die Segenslinie. Das heißt zu Deutsch, so wie Josua Gott gedient hat, wäre die Segenslinie im Buch Richter gewesen. Hätten sie sich an der Josua gehalten, wie er Gott gedient hat, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, dann hätte sie die Segenslinie gestört. So wie zur Zeit Joas, der Jojada, der Priester, praktisch der Garant war für die Segenslinie Gottes, so ist für die Gläubigen des neuen Bundes der Paulus das Musterbeispiel für die Segenslinie. Das heißt, gehen wir die Linie des Paulus, dann haben wir die Segenslinie. Und wenn ihr jetzt mal guckt, dann ich möchte nur ein paar Eckpfeiler zeigen von dieser Segenslinie. Dass ihr seht, was ich meine. Wenn wir uns in diesen Bahnen bewegen, von ganzem Herzen, ganzem Gemüte und ganzer Seele, nicht schandalber. Hier, vom Herzen, wenn es vom Herzen geschieht, dann werden wir uns in der Segenslinie bewegen. 1. Thessalonicher 1,6. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachfolger geworden, indem er das Wort unter viel Trübsal aufnahmet mit Freude des Heiligen Geistes. Und da sind sie Vorbilder geworden. Das heißt, in der Segenslinie spielt das Wort Gottes eine Riesenrolle. Ich habe gestern ein relativ gefährliches Gespräch gehabt. Habe mich fast blüffeln lassen. Aber mir ist wieder etwas neu groß geworden. Es wird mir immer strahlender und wichtiger und größer. Das Wort Gottes ist der entscheidende Faktor in jeder Form der Gemeindearbeit. Das Wort Gottes ist der Faktor im Leben eines Gläubigen. Ich bin genauso viel wert, wie das Wort Gottes mein Leben letztendlich durchdringt. Und hier sind wir bei Paulus. Das Wort Gottes im Heiligen Geist, in aller Trübsal, das Wort Gottes, das Zentrum. Wenn man dem nachgeht, dann passiert es. 1. Korinther 4, 16, ich habe die Stelle vorher zitiert. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und zwar, da ist was ganz Wichtiges. Da ist wiederum vorgelagert die Stelle, wo er sagt, werdet meine Nachahmer und zählt meine Wege in Christo. Und jetzt sagt er, es ist Kraft. Kraft. Die alten Gläubigen haben gesagt, bevor du mit einem Menschen über Nachfolge redest, bevor du einem Menschen sagst, was er soll und nicht soll, was er darf und nicht sein muss, bin ich zuerst so weit bringen, dass der Herr erlebt. Das ist hier gemeint. Was der Herr erlebt. Wenn jemand der Herr erlebt, dann stuft er Segenslinie. Hat er der Herr nicht erlebt, ist alles Theorie. Kannst du alles vergessen. Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers 1, zählt meine Ordnung an. Es gibt eine Ordnung in der Gemeinde. Die Gemeindeordnungen des Neuen Testamentes sind übergreifend über alle Zeiten. Ich weiß, was das für ein brutales und hartes Thema ist. Zum Beispiel, wenn es darum geht, zwischenmenschlich, wenn Menschen gescheitert sind, wie es weitergeht. Und trotzdem, die Ordnung Gottes galt. Jetzt hat mal ein Prediger gesagt, Karl-Hermann, du kannst doch heute, in der heutigen Zeit, so ein junger Mensch nicht mit so einer harten Ordnung hier, du kannst nicht kommen, es geht doch nicht. Das ist das Problem. Steuert die heutige Zeit, wie man heute etwas empfindet, unsere geistliche Ordnung ihrer Gemeinde? Das ist die Frage. Oder steuert das Wort Gottes? Und der Paulus war ein Mann, der hat hier die Ordnung Gottes aufgerichtet, der hat die Kraft Gottes gehabt, hat sie ausgelebt und er hat das Wort Gottes gehabt. Das war die logische Linie. Wort Gottes, Kraft Gottes, Ordnung Gottes. Und dann sagt er in Apostelgeschichte 24, 16, und ich sage es euch ganz ehrlich, wisst ihr, was mich heute stört an der heutigen Gläubigen? Mich stört daran, dass sie kein schlechtes Gewissen mehr haben. Wisst ihr warum? Ich bin in der Erweckung geboren, im Feuer der Erweckung. Und ich kann euch gleich sagen, wenn Erweckung ist, dann haben die Gläubigen schlechtes Gewissen. Für mich ist keine Erweckung, wenn viele Leute kommen. Die Verführer haben teilweise meistens Zuwachs. Das ist überhaupt kein Kriterium. Sondern Wenn die Leute ihr schlechtes Gewissen kriegen, dann ist Erweckung. Der Heilige Geist wird Überführer von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das ist Erweckung. Er wird Jesus verklären und ins Wort Gottes hineinführen. Dann wirkt der Heilige Geist. Und Paulus sagt hier in Apostelgeschichte 24, 16, darum übe ich mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Das Gewissen spielt heute in der Gemeinde keine Rolle mehr, behaupte ich. Ich weiß aus der Seelsorge, zu mir kommen kaum nur Menschen, die sagen, ich habe schlechtes Gewissen, was soll ich tun? Vor 10 Jahren noch ist der Anteil derer, die Hilfe wollte, dem Reich Gottes, die ihr schlechtes Gewissen hatte, viel höher gewesen. Das zeigt, dass der Teufel das Gewissen der Gläubiger, weil ja der Zeitgeist viel schlimmer ist, abstumpft. Ich habe das bei mir selber erlebt. Das heißt, er stumpft sie ab, er narkotisiert die Gläubigen. Aber die Segenslinie geht übers Wort, über die Kraft Gottes, über die göttliche Ordnung, übers Gewissen und über die innere Haltung, die man einnimmt. 1. Korinther 9, Vers 12. Wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Diese Haltung. Meine persönliche Neigung, meine persönliche Ziele zu opfern, um kein Hindernis fürs Reich Gottes zu sein, das findest du fast nicht mehr. Du findest immer mehr Leute, die sagen, die praktisch ihre Selbstverwirklichung suchen, dem Reich Gottes. Das ist eine Realität. Und dann 2. Korinther 4, 7 bis 11, 2. Korinther 6, 3 bis 10. Ich wüsste, das musst du in Ruhe lesen. Ich kann das heute aber nicht, das geht so weit, das ist der Kampf. Ich lese bloß Einzelteile draus, das sagt der Paulus. Dann letztendlich in 2. Korinther 4, Vers 8. Wir werden allenthalben bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu am Leibe herum. Und dann lässt 2. Korinther 6, da sagt er, niemand geben wir Anstoß. Wir erweisen uns als Diener Gottes in Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Ärgernissen, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, in Wachen, im Fasten, in Keuschheit. Da kommt positiv, negativ durcheinander. Soll ich mal das sagen? Es ist verrückt, du Feuer. Menschlich ist es verrückt und trotzdem ist es die Wahrheit. In dem Moment, je klarer ich vor Gott stehe, je mehr Ärger habe ich. Das ist klar. Tatsache. Je klarer ich vor Gott stehe, da gibt es Ärger. Rundum. Das ist eine Tatsache. Das ist dieser Kampf. Der geht immer, dass immer Ärger da ist. Das sind Intervalle. Das siehst du ganz genau, wenn die Bibel spürst. Das sind Intervalle. Aber diese Segenslinie geht übers Wort, über die Kraft, über die Ordnung, übers Gewissen. Über meine innere Haltung, über eine Kampfeshaltung, über eine Diensthaltung, wo man Gott dient, wo man bereit ist zu kämpfen, wo es kracht, sage ich mal geistlich. Über diese Linie geht es bis zu Philipper 1, Vers 22, bis zum Exzess. Für mich ist Christus das Leben, das Sterben ist mein Gewinn. Und er sagt, ich habe Lust abzuscheiden, beim Herrn zu sein. Er sagt, aber ich kann nicht. Weil er nicht sterben lässt, weil er geschaffen muss fürs Reich Gottes. Über diese innere Haltung, da geht der Kampf des Reiches Gottes. Und jetzt sehe ich, was sagt denn der Paulus am Ende seines Lebens? 2. Timotheus 4, 6 bis 8. Wir lesen ja immer das Testament des Paulus, predige das Wort, so stehe ich auch. Das ist der Beginn des Testamentes. Wisst ihr, was aber die Schlussklausel des Testamentes ist? 2. Timotheus 4, das ist jetzt nicht der letzte Teil, aber der zweitletzte Teil. Dort heißt es, ich werde schon geopfert und die Zeit meiner Auflösung ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Da sagt er was ganz Einfaches. Ich habe den Kampf gekämpft. Du findest immer weniger Gläubige, die kämpfen. Du findest immer mehr Gläubige, die passiv sind. Die sich selber bedauern. Die Mitleid haben. Die sich bedauern, dass sie es so schwer haben und dass sie sich nicht verwirklichen können. Du findest immer mehr. Das ist wie ein Lauffeuer, das durch die Gemeinde geht. Und du findest immer weniger Gläubige, die sagen, ich habe den Kampf gekämpft. Ich kämpfe ihm, koste es, was es will. Ich kämpfe ums Wort, ich kämpfe um die Kraft, ich kämpfe um die Ordnung, ich kämpfe ums Gewissen letztendlich. Ich kämpfe hier um die Haltung und ich kämpfe die, um diese Diensthaltung, um diese Kampfeshaltung, um eine innere Einstellung. So wie der Paulus das Geheimnis hatte, ist weg. Wieso, was das Drama ist? Ich habe früher geglaubt, es kommt bloß bei den Abgefallenen vor, bei der Gemeinde, die nicht klar steht. Ich war teilweise verblüfft, als das selbst bei klarstehendsten Gemeinde, bei klarstehendsten Brüdern quer durch geht dieser Bruch durch. Das ist der Kampf des Glaubens, den jene Generation hat. Das sehen wir am Richter. Das ist das Musterbeispiel. Bei Richter, es hat bereits begonnen, solange Josua hier war, hat es angefangen. Josua hat ja gesagt, ihr werdet abfallen. Als Josua gestorben ist, dann ging es langsam los. Und ihr seht, dann beginnt dieser Abfall. Und dann heißt, dann sind noch die gestorben, die mit Josua noch die Wolke und Feuersäule gesehen haben. Und dann war es voll passiert. Du fragst dich dann und sagst, wenn du mal weg bist, was macht dann die Gemeinde? Was ist übrig geblieben von Segenslinie? Oder was ist da für Fluglinie? Wisst ihr, da geht es Eingemachte, da geht es letztendlich an das Herzstück eines Glaubens. Jetzt guck doch mal her, wenn dann die Segenslinie fließt, nochmals. Bei Paulus hat sich diese Segenslinie manifestiert im Timotheus. Joiada war ein Vertreter dieser Segenslinie. Josua war ein Vertreter dieser Segenslinie. Mose war ein Vertreter dieser Segenslinie. Das sind alles die Vertreter dieser Segenslinie in der Bibel. Und Timotheus, dort siehst du, wie es geklappt hat. Dort ist die nächste Generation nicht im Abfall gelandet, sondern dort ist gelungen, diese Segenslinie weiterzugeben. Und Geschwister, ich hatte Brüder, die haben mir als junges Bürschlein, haben mir die letztendlich diese Segenslinie, ich sag's einmal, regelrecht eingebläut. Anders kann ich es nicht nennen. Das vergisst du nicht mehr. Und 1. Timotheus 4,11, dort sagt er nochmal ganz klar zu seinem Timotheus, solches gebiete und lehre niemand verachte deine Jugend. Das heißt, es ist keine Frage des Alters. Sondern werde ein Vorbild den Gläubigen im Wort. Macht er was? Wort. Im Wandel. In der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Das heißt, hier der Timotheus war der, der die Wege des Paulus, die andere beigebracht hat. Das heißt, er hat das Segenslinie weitergegeben. Zum Glück haben wir dann mal die Gläubigen. Es hat immer wieder die zweite Gäste zum Komma gesagt, du predigst uns zu hart. Das ist uns zu hart. Das zerstört uns. Da musst du als Prediger immer etwas tun. Du musst ins Kämmerlein gehen, musst in dich gehen vor Gott und musst prüfen, ob du zu hart predigst. Das ist genau passiert. Ich habe schon zu hart gepredigt, weil ich im Fleisch war. Ist auch falsch. Oder ob du richtig stehst. Wenn du richtig stehst, musst du weiter so predigen. Wehe, du nimmst etwas zurück, wenn es richtig ist vor Gott. Wehe denen, die Gutes böse und Böses gut nennen. Wehe, du gehst aus der Segenslinie raus, um der Menschen willen. Das ist eine Katastrophe, Menschenabhängigkeit. Ich habe schon zu Leigh gesagt, wenn sie zu mir gesagt hat, wo ich sicher war, was richtig war, habe ich zu ihr gesagt, sie haben gesagt, ich werde zertrümmert von deiner Verkündigung. Im Prinzip musst du ihnen das sagen, ich sage es nicht jedem, weil das verträgt ja auch nicht jeder. Aber ich habe auch schon zu den Geschwistern gesagt, es ist vollkommen normal, dass jemand zertrümmert wird, wenn er nicht richtig steht. Und du hast klares Wort, du hast klare Gemeinde, klare Linie. Es steht jemand nicht richtig, dann wird er zertrümmert. Das ist normal. Den sollst du doch auch zertrümmern, oder? Ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Jeremia 23, Vers 29, das Wort Gottes ist doch dazu da, diese Dinge, das zweischneidige Schwert Geist und Seele zu trennen, diese Dinge aufzudecken. Wenn jemand im Fleisch bleiben will, dann sagt die Bibel ganz klar, wer im Fleisch bleibt, ist ein Feind Gottes. Und damit geht das Wort Gottes, wird dann zum zweischneidigen Schwert, das ihn angreift. Das ist normal. Also nochmal, dass man richtig versteht. Immer vorausgesetzt ist richtig. Man kann einem Fleisch etwas scharf machen, wo gar nicht richtig ist. Schau falsch. Wer auch schon macht. Also wenn man da mal ehrlich bleibt, den Punkt. 1. Thessalonicher 2,14. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind. Das heißt, es gibt hier auch ganze Gemeinde, und wie der Hebräer 13, Vers 7 sagt, dann wieder Vorbilder, oft auch Vorbilder, ihr Ende schaut an, das heißt gestorbene Vorbilder. Oder zum Beispiel gesehen, wie man Gott dient. Und wisst ihr, was das Geheimnis ist bei diesem ganzen Szenario? Wenn ihr auch Richter lest, und was ist denn bei Richter gegangen? Immer im Außerverhältnis zu den Problemen, zu den Schwierigkeiten, zu den Leuten. Wenn ein Mensch nicht mehr Gott braucht, wenn er so souverän ist in seiner Nachfolge, dass er Jesus nicht mehr braucht, dass er nicht mehr in Schwierigkeiten kommt, nicht mehr der Ärger kriegt, nicht mehr schreien muss, sei mir Sünder gnädig, nicht mehr schreien muss, wisst ihr, was ich meine, man schreit zu Gott. Ich bin schon zum Vater im Himmel gegangen und gesagt, Vater im Himmel, sieh nicht mich an, in meinem Elend, wie ich jetzt gerade im Zustand bin, das ist erbarmungslos, furchtbar, sondern sieh das Blut des Lammes an. Und dann im Glaube, in dem Zustand, sich aufs Blut zu berufen, aufzustehen, die Faust zu ballen, um geistlich vorwärts zu gehen, so kämpft man den Kampf des Glaubens. Und dann geht's plötzlich, und dann kommst du raus, und dann kommst du in Abhängigkeit von Gott und nicht in Abhängigkeit von Menschen. Wieso? Und das ist halt das Evangelium. Und das haben uns die Vorbilder gelernt. Müssen wir gucken, lässt Hatzenthaler. Hatzenthaler war ein Burschlein, der war so schmächtig, so dünn, so verzärtelt, dass er mit 13 noch nicht in die Schule konnte. Das ist richtig im Kopf haben, mit 13. Und dieser verzärtelte, anfällige, kranke Mann, der am Tode nahe war, den nimmt Gott und steckt ihn in das brutalste, okkulteste Land der Welt. Jede Fahrt mit dem Schiff nach China war Todeskommando. Und dieser kleine, verzärtelte Mann stellt das okkulteste Land der Welt auf den Kopf und es bricht Erweckung los in China durch Hatzenthaler, durch ein Männlein. Was hat er für besondere Sachen gehabt? Gar keine. Die haben mal seine Botschaft gesucht. Wisst ihr, was seine Botschaft war? Der Herr Jesus und sein vollkommenes Opfer, die Stellung in Christus, ist gar nichts. Er hatte keine andere. Mit dieser einfachen Botschaft, in einer völligen Abhängigkeit, stellt dieser Mann China auf den Kopf. Das heißt, der hat das Wort gekannt, die Kraft, die Ordnung Gottes, der vom Gewissen her, der hat den Kampf gekämpft, der hat genau die alte Segenslinie durchgezogen. Hebräer 6, 12. Dort heißt es, dass ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, welche durch Glauben und Langmut die Verheißung erhoben. Der geistliche Kampf letztendlich, der hat mit Passivität zu tun. Wenn man träge wird, wenn man passiv wird, wenn man sich nicht mehr wehrt. Geschwister, wenn ihr euch nicht mehr wehrt, seid ihr erledigt. Der geistliche Kampf hat absolut was mit Wehren zu tun. Mit geistlichen Mitteln zu wehren gegen den Teufel, gegen seine eigene Natur, gegen den Abfall, gegen das, was der Teufel mir unterschieben möchte. Wenn man nämlich kämpft, ist man erledigt. Guckt, ich habe schon oft erzählt, aber ich möchte es nochmal zeigen, bevor wir voll zum entscheidenden Punkt kommen. Guckt der Elia, ein großer Gottesmann, was hat der Herr Jesus gemacht in dem Fall, der schon als Engel des Herrn schon erschienen, was hat er gemacht, als der Elia sterben will, als er am Ende ist, als er zertrümmert ist, als er zerstört ist, als er nicht mehr wollte, was hat er gemacht? Ist er gekommen und hat gesagt, ich habe gesehen, wie du gekämpft hast, ich werde dich trösten. Er hat ihm einen Schucker gegeben. Wisst ihr, was er zu ihm sagt? Steh auf. Wisst ihr, wir müssen heute mehr predigen, die Gläubiger. Steh auf. Das heißt, reiß dich zusammen. Kämpfe den Kampf des Glaubens. Es gilt anzugreifen. Es gilt angesichts dieses Abfalls, der vor uns ist, anzugreifen. Nicht mehr passiv zu sein. Nicht mehr das eigene Leben zu leben. Sondern Gott zu dienen im Heiligen Geist. In 1. Korinther 7, 23 zeigt dann etwas, wo wir ganz besonders aufpassen müssen. Wir sind gebunden an der Herr Jesus, wir sind Sklave Jesu Christi, aber dort steht, das ist der entscheidende Satz, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Wir sind durchs Blut Jesu erkauft, ich kann kein Knecht der Menschen sein. Das ist das Entscheidende. Hat er da wieder ein Busch um einen Fresszettel, richtig, ein hässlicher Zettel an die Brüder beschrieben, hat er drauf geschrieben einfach, du bist teuer erkauft, werde nicht der Menschen Knechte, hat er in seinem Büro, genau vor seiner Nase, hat er es mit einem Reißnagel, hat er es an der Wand, oder am Nagel, glaube ich sogar. Und das ist es. Wir dürfen nicht nach den Menschen gehen, sondern müssen Gott dienen. Wir müssen diesen Kampf des Glaubens kämpfen, kostet es, was es wolle. Wisst ihr, Geschwister, obwohl man es mir nicht glaubt, aber ich bin von Natur aus ein totales Sensibelchen. Ganz ehrlich, ich bin von Natur aus ein Sensibelchen. Ich neige zum Beleidigtsein, ich neige zum mich ins Schneckenhaus zurückziehen, ich neige dem Kampf auszuweichen, ich bin von Natur aus ein totale Mimose. Wisst ihr, was Gott gemacht hat, um die Mimose auszutreiben? Gott hat mich in die bockelhärteste Situation reingestellt, dass ich manchmal vor Verzweiflung geschrien habe. Ich habe den Schädel einmal zurückgeworfen auf dem Sofa. Ich bin heute noch dankbar, dass ich den Marmorsims meistens nicht drauf habe. Das wird ein Übel geworden. Ich habe meistens das Polstern aufgehalten. Ich musste durch Stahlbad, wisst ihr warum? Um dass die Mimose weggeht. Vorsicht vor Menschen. Vorsicht vor der eigenen Passivität. Vorsicht vor der eigenen Faulheit, vom eigenen Zurückweichen. Wir können Gott nur ganz dienen oder gar nicht. Wenn ihr sehr wollt, was Menschen bedeutet, ich habe hier bei dem 1. Korinther 7, 23, habe ich die Parallelstelle. Lest mir mal in Ruhe durch, was das heißt. Wisst ihr, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn man Gott so dient, mittendrin, wie sie unserem Buch Richter ist, in diesem totalen Abfall, der hier geschehen ist, dann hat es immer ein paar drinnen, die noch Gott dienen, die letztendlich nur normal sind. Und Gott gibt immer wieder Erweckung, es sind aber bloß Einzelne. Und da gibt es etwas ungeheuer Wichtiges in dem Psalm 107, wir haben es ja studiert. Ihr müsst mal gucken, an jeder Stelle, wo es entscheidend wird, steht das Gleiche. Sie schrien zum Herrn in ihrer Not. Und das ist mit die alte Segenslinie, dass man lernt, Gebetskampf zu führen. Geschwister, ich habe ein ganz kitzliges Ei hinter mir. Auch Gespräche, vor allem Eingespräche, aber auch Dinge, die waren sowas von kitzlig. Und in dem Moment, wie das passiert ist, wisst ihr, was mir im Geschäft passiert ist? Mir ist jetzt lange Zeit, ist es relativ glatt gegangen. Und in dem Moment, wie ich in die kitzligen Bereiche reinkam, wisst ihr, was das war? Es war wie ein Knopfdruck. Wieso was das Teuflische war? Ich bin plötzlich in die Bredouille gekommen und fragte, wie? Und zwar, noch verrückter, ich habe Fehler gemacht. Da kommt der Teufel und sagt, das ist klar. Hör gleich 5 Sachen auf geistlich und dann wirst du keine Fehler mehr machen. Nee, ich habe dann begriffen. Ich habe begriffen und gesagt, aha, gefährliche Sache, jetzt Fehler. Ich bin fast verzweifelt und gesagt, was will ich tun? Ich sage, das ist ein Stück geistlichen Kampfes. Ich habe dann bloß noch was gemacht, habe gesagt, Herr, egal wie es geht, ich rufe den Retternamen Jesu, ich rufe deinen Namen an, zu den Schweiz in ihrer Not zum Herrn schrien, greift rein. Und genau das habe ich jetzt zweimal innerhalb, in kurzer Zeit, in der Woche, nicht einmal eine Woche her, wo das zweimal hintereinander, wie Intervalle passiert ist, ich habe verheerende Dinge sind mir durchgelaufen und Gott hat zweimal so eingegriffen, das ist wie wenn es nie gewesen wäre. Unfassbar. An diesen zwei Dingen hätte ein riesen Projekt zu Fall kommen können. Aber wisst ihr, wo das eingebettet war? In geistlich gefährliche Linie. Und jetzt kommt das Problem. Wie reagiere ich jetzt drauf? Auf der Menschenebene, indem ich mich wehre, indem ich irgendwas mache, oder in der Gebetsebene, indem ich den Namen des Herrn anrufe und glaube, dass ich nicht stille bin und zum Herrn schreit, dass er dann eingreift und kämpft. Wisst ihr, und das ist eben das Problem auch in der Regel, in der Folgegeneration, dass sie keinen Gebetskampf mehr führt. Ich möchte einfach aber den Punkt ehrlich sagen, wie das ist, als das mit meiner Steffi passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich die ganze Zeit wieder hier prophylaktisch wird es, also zahnarztprophylaktisch im Voraus, wie ich da dafür gebetet habe, dass nicht passiert. Da kommt der Teufel und sagt, guck her, du betest jeden Tag diese ganze Gemeinde durch, du betest für alle die Leute, für deine Tochter, für alle. Und guck, was passiert? Ist doch klar, dass der Teufel so kommt. Sondern dann erst recht. Wisst ihr, dennoch, dann muss man erst den Gebetskampf aufnehmen. Und das war mit einem Wesenszug dieser alten Glaubenslinie. Nicht nur, dass sie das Wort hatte, nicht nur, dass sie die Kraft Gottes kannte, die Kraft des Blutes Jesu, die Wirkungen des Heiligen Geistes, diese Ordnung Gottes, diesen Gewissenskampf, diese Hingabe, Gott zu dienen, der Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient, sie hatte auch diesen Gebetskampf. Wisst ihr, das ist die alte Evangeliumslinie.
Der Peter Toskan hat mir angeboten, dass er 7 Kisten von diesen Heftle da lässt. Da waren die alle erstaunt und gesagt haben, ja, das kann sie mir bringen. Und zwar, das Ding ist völlig veraltet, was da drin ist. Völlig veraltet. Was, wie viele Jahre alt? Ich schätze 20 oder 30 Jahre alt, wo sagt, der Zustand der Christenheit heute, ja, wisst ihr, was das interessant ist? Wenn du das heute liest, denkst du, bist weil der Zustand der Christenheit immer der gleiche ist, weil es immer die gleichen Felder sind, wo der Teufel angreift. Und wir haben immer den gleichen Kampf zu kämpfen. Und das, was wir in modernem Gewand erleben, das hat unsere Generation vorher vor 50 Jahren in anderem Gewand erlebt. Wo du den Namen des Herrn angerufen hast. Wo du darauf verlassen hast, dass der Herr eingreift. Und diese alte Segenslinie, die versucht der Teufel zu zerstören. Warum? Weil er will, dass wir dem Menschen hörig werden und nicht mehr Gott. Aber in 2. Mose 3, Vers 7, da steht mit das Entscheidende, als sich der Engel des Herrn, der Herr Jesus, im Dornbusch offenbart. Als die Segenslinie Gottes durchbricht, da sagt Gott etwas Ungeheures. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie treiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Ich bin herabgefahren in der Person Jesu, dass ich sie errette von der Ägypterhand, sie ausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Wisst ihr, das ist schon der entscheidende Punkt. Der Herr kennt das Elend. Er kennt auch das Elend der Gläubigen, die diese alte Segenslinie treiben möchten, mitten im Abfall. Wisst ihr, was noch das Verrückteste ist? Wenn du Gläubige hast, die mittendrin in diesem Abfall die Segenslinie treiben möchtet von ganzem Herzen und dann von der Sünde überrollt werden und selber in die Linie reinfallen. Ich habe, das ist noch keine Woche her, habe ich mit meinem Mann gesprochen. Das ist ein Mann, der nach jeder Verkündigung zu mir kommt, das ist auswärts, und zu mir sagt, meistens hängender Kopf kommt rein und sagt, du hast recht. Du hast recht. Dann läuft er weg. Wenn ich das nächste Mal komme, kommt er wieder und sagt, du hast recht. Solange er komme ist und zu mir gesagt hat, du hast recht, habe ich gewusst, du hast im Abfall. Jetzt kam er wieder. Jetzt kam er und hat gesagt, er hat nicht gesagt, du hast recht. Er sagte, du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt. Kam seine Antwort. Dann kam seine Erklärung. Dann sagt er, genauso ist bei mir. Aber jetzt hat es dreht. Das heißt, jetzt gehe ich die Stufe wieder rum. Der hat mich nach der Verkündigung am Arm rumgezogen. Ich hab sowas mich ja nicht gewöhnt. Ich wollte 2 Meter weg sitzen. Er ist übers Ding rüber, mich packt so und rüberzog. Wisst ihr, und er kennt das Elend seines Volkes. Wenn sein Volk beginnt, den Namen des Herrn anzurufen, wenn sein Volk beginnt, aufzustehen und der hohe Priester in Anspruch zu nehmen, lest nochmal Hebräer 2, Hebräer 4, der hohe Priester ist gekommen für 2 Dinge. Ich will heute nicht drauf eingehen, ich werde in Kürze, wahrscheinlich so Gott will, werde ich drauf eingehen. 2 Dinge geht Gott an. Die Sünde und die Schwäche, und für das ist der hohe Priester da, für Sünde und Schwäche. Aber jetzt tut es mir herzlich leid, alles andere ist illegitim. Alles andere muss weg. Das heißt, der Kampf geht um die Sünde, um die Schwäche, und alles andere ist in den Augen Gottes kein Kampf. Das ist klar. Der hohe Priester kommt wegen Sünde und wegen Schwäche, und wegen Recht kommt er nicht. Das heißt, unser wahrer Kampf spielt sich immer bloß wegen der Sünde oder wegen der Schwäche ab. Und drumherum ist in der Regel der Zirkus des Fleisches. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man so eine Situation das begreift, auch das Drama drin seht. Wenn ihr 2. Thessalonicher 2, Vers 9 in Ruhe studiert, dann werdet ihr sehen, das Drama der Endzeit spielt sich vor unseren Augen ab. Und wir haben hier etwas, das langsam mal in die Gemeinde einbricht. Wir haben 4 Sünder der Endzeit, eigentlich sind es 5. Offenbarung 9, Vers 21, wenn er die wieder übertragt, dann habt ihr letztendlich wieder die Situation in Richter, wo genau das Gleiche passiert ist. Da waren nur ein paar aufrichtig und der Rest ist gekippt. Sie taten nicht Buße, weder von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebereien. Und davor steht, dass sie den Teufel angebetet haben, die Dämonen.
war die Ursünde. Aus dieser Grundsünde kamen die vier anderen. Das ist das, was sich vor unserem Auge abspielt, geistlich. Das ist das, was sich hier in unserem Richter abgespielt hat. Es steht glasklar, es ist genau das gleiche wie heute. Es ist glasklar. Die alte Sägenslinie lief aus. Und das ist das heute, was ausläuft. Die Sägenslinie läuft aus. Es gibt Bücher, da kommen mir fast die Tränen. Es gibt die wertvollsten Bücher, geistliche Bücher, die kannst du heute nicht einmal mehr in den gläubigen, gut stehenden Kreisen auflegen. Du würdest wahrscheinlich keine 20 Leute mehr finden, die sie kaufen. Das ist vorbei. Also das heißt, die Sägenslinie ist gekippt. Und das war hier im Richter, in unserem Text, war ja eindeutig. Die Sägenslinie ist gekippt. Die Fluglinie bricht hervor. Die Leute, die der Herr gar nicht mehr kennen teilweise, und von dem müssen wir ausgehen, lässt da 2. Thessalonicher 2, dort redet die Bibel auch davon, wie in den gläubigen Kreisen Menschen aufstehen, die den Herrn nicht kennen, kommen immer mehr aus Ruder, immer mehr zur Macht, werden immer mehr die Gemeinde bedrängen. Und letztendlich ist es so, wenn du das in Ruhe siehst, dann steht die Gemeinde mit dem Rücken an der Wand mitten in dieser furchtbaren Entwicklung. Und hat nur noch eines zu tun, diese alte Evangeliumslinie zu verteidigen. Und manchmal kannst du sie nur noch verteidigen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Denn du hast kein Mittel mehr. Hast organisatorisch und auch vom Reden her hast du kein Mittel. Ich habe schon lange aufgegeben, Leute zu überreden. Ich bin mir vollkommen bewusst, wenn der Heilige Geist Worte nicht benutzt, sinnlos. Manchmal kannst du nur beten. Wisst ihr, jetzt zeigt uns die Offenbarung 3,19, das Laodicea, zeigt die Bibel was ganz, ganz Erschütterndes. Und zwar, sie zeigt etwas, dass eigentlich in der Situation nur etwas gefragt ist. Offenbarung 3,19, dort heißt es ganz einfach, wenn ich lieb habe, die Strafe und züchtige ich, so soll ich nun fleißig und tue Buße. Das heißt, das, was Gott fordert in so einer Situation, ist keine neue Organisation. Wir brauchen nicht mit der Zeitung an die Öffentlichkeit, um die Menschen zu erreichen. Wir brauchen keine bequemere Sessel oben, dass die Leute gut sitzen. Wir brauchen keine neue Rollos, dass nicht mehr zu warm wird im Sommer. Warum alles nicht? Sondern was wir brauchen ist, dass auch die Gläubigen selber beginnen, Buße zu tun. Wisst ihr, was Buße heißt? Seine Gesinnung zu ändern. Das heißt, dass die alten Gläubigen überall, wo sie von der neuen Linie unterwandert wurden, Buße tun und zurückkehren zu der alten Sägenslinie. Und dann werden die Leute kommen, wenn es 5 Grad Minus hat, wenn sie auf der Fensterbank sitzen müssen. Da brauchst du die Leute ja nicht mehr überreden, dann kommen sie von allein. Nämlich der Unterschied. Die Gemeinde, die klar war in der Weckung, ist nie den Menschen nachgelaufen. Sondern die Menschen sind wie die Fliege ans Licht geht. So sind die Menschen in der Erweckungszeit der Gemeinde nachgelaufen. Das ist der Normalfall. Und Alexander Sebel hat einmal gesagt, früher hat einer gepredigt, dann sind 1000 zum Glauben gekommen. Heute sagt der Heutprediger 1000, dann kommt einer zum Glauben. Das ist genau die Zeit des Abfalls. Jeremia 1, 17 bis 19. Geschwister, nehmt euch, also wenn ihr nichts mitgenommen habt für heute Abend, aber wenn ihr die Stelle euch beherzigt, da steht was katastrophal Schönes und gleichzeitig etwas, wo du erzitterst als Gläubiger. Da sagt Gott zu Jeremia, zu dem Mann, der mitten im Abfall richtig stand, zu dem sagt er etwas. Du aber gürte deine Lenden, mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Sei unverzagt vor ihnen, angesichts dieses Abfalls, so heißt es. Jetzt kommt das Entscheidende, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Sieh, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer, wieder das ganze Land. Dann sagt der Vers 19, sie werden nichts gegen dich vermögen. Geschwister, wenn wir beginnen, vor diesen Linien verzagt zu werden, dann wird uns der Herr verzagt werden lassen vor diesen Leuten. Ist das klar? Der Herr will, dass wir mit eherner Stirn, Jeremia ist das Musterbeispiel für der wahre Gläubige mit der Sägenslinie im Abfall, er will, dass wir mit eherner Stirn diesen Kampf des Glaubens kämpfen, in dieser alten Glaubenslinie. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir verzagt werden auf diesen Dingen. Das ist immer mal gläubig, die geben auf. Die können nicht mehr, sind fertig. Ihr habt da Verständnis, ich verstehe das. Die hat auch Zeit, aber gesagt, ich, was will ich noch tun? Ich kann mich nicht mehr wehren. Ich stehe am Kreuzerwand so. Und immer wenn ich mich dann besonnen habe, das heißt Buße getan habe, meine Gesinnung geändert habe, den Namen des Herrn angerufen habe, der Ruck ging durch mich wie bei Melia. Das heißt, steh auf, in nächster Sekunde brach die alte Segenslinie durch und du konntest Gott wieder dienen. Wenn wir das nicht halten, dann werden wir kippen. Wisst ihr, und es wird keine Rolle spielen, dass wir ihre Erweckung praktisch groß geworden sind, sondern der Bibel steht eben, ihr Ende schaut da, nicht ihren Anfang. Es wird kein Mensch interessieren, wie unser Anfang ist, sondern wie unser Ende ist. Und da müssen wir dafür sorgen, dass das richtig klappt. Wenn wir zum Schluss in unseren Richter nochmal reingehen. Wir hatten die gleiche Situation wie heute. Das Volk diente dem Herrn, solange die alte Segenslinie da war. Das heißt, solange die Brüder da waren, die die Segenslinie getragen haben. Ob das jetzt ein Paulus war, einer von der alten Generation, oder ein Timotheus, einer von der neuen Generation, der die alte Segenslinie überliefert gekriegt hat und der sie erlebt hat, der Gott erlebt hat und das weitergetragen hat, war egal. Aber sie war da. Und jetzt sehen wir, in dem Moment, wie der letzte der Segenslinie ausstirbt, bricht das Verderben wie eine Flutwelle hervor. Wenn Gott in seiner Gnade nicht immer wieder Erweckung gegeben hätte für Einzelne, dann wäre hier Israel ausgelöscht worden im Götzendienst. Aber wir sehen auch ganz klar, es waren immer wieder Intervalle, da hat die Leute erweckt. Kaum war die Erweckung rum, ist dieser eingeleitete Abfall sofort wieder explodiert und ist noch schlimmer geworden. Und ich möchte vorgreifen, obwohl man das ja studieren möchte, nur so Gott will, im Richter. Aber in Richter 10, Vers 6 bis 16, da war es auf einem Höhepunkt. Auf einem absoluten Höhepunkt. Als aber die Kinder Israel taten ferner, was dem Herrn böse war, dienten den Baalen und Astarten, den Göttern der Syrer und den Göttern der Zidonier, den Göttern der Moabiter, den Göttern der Philister, verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da ergrimmte der Zorn des Herrn über Israel. Er verkaufte sie unter die Hand der Philister und Ammoniter. Jetzt kommt das Brutale. Und sie, die Welt, die so verlockend aussieht, die wird das Gleiche mit uns tun, wenn man den Weg geht. Sie, nämlich diese verlockende Linie, die Welt, sie zerbraten und zerschlugen die Kinder Israel 18 Jahre lang, 6 plus 6 plus 6, die Zahl des Antichrist. 3 mal 6 ist 18. 18 Jahre. Bei dieser Fluch über dieses Volk. Und dann zertritt dich letztendlich das Volk. Dann geht das Volk über dein Haupt. Dann kriegt die Welt über dich Macht. Brutal. Und das, was hier passiert ist, das hat seine Wurzel in unserem Richter 2. Und was hier auf dem Höhepunkt war, dann macht Israel wieder dasselbe, was eigentlich letztendlich vor Gott her gebot ist. Es ruft den Namen des Herrn an um Rettung. Verzweifelt. Weißt du, was brutal ist, Vers 12? Da sagt Gott, ich habe euch errettet jedes Mal, wenn ihr geschrien habt. Dennoch habt ihr mich verlassen. Und andere Götter gedient. Ich werde euch jetzt nicht mehr helfen. Es kann eine Situation eintreten, wo du so in diese Linie hineingeraten bist als Gläubiger, dass du den Namen des Herrn anrufst und der Herr sagt nein. Und er hat recht. Jetzt kannst du sagen, ist Gott so hart? Nein. Sondern jetzt guckt, wie es weitergeht. Jetzt sagt Gott, geh hin, geh jetzt zu der Welt, geh zu deinen Göttern, geh zu deinen Lieblingen, die du erwählt hast, geh zu diesem Sünder, die sollen dir helfen. Jetzt muss der Gläubige, weil er nicht gehört hat, fühlen. Jetzt muss er seine Lektion lernen. Das ist die Gnade Gottes und nicht die Strafe. Die sollen dich retten. Aber die Kinder Israels sprachen zum Herrn und jetzt erst geht's letztendlich in die Tiefe. Wir haben gesündigt, tue du uns, was dir gefällt. Und erst wenn der Gläubige so weit kommt, dass er sagt, Herr, ich habe alles kaputt gemacht, ich bin unmöglich, ich tue Buße in Sack und Asche. Ich bin bereit, Buße zu tun, selbst wenn du mir nicht mehr hilfst. Ich will dir dienen um deiner Selbstwille, selbst wenn nichts mehr dabei rauskommt. Nur, und dann kommt nur, eigentlich nehme dieser Glaubensschrei kommt nur noch eine Bitte, wo er sagt, bitte hilf uns trotzdem. Aber wir akzeptieren auch, wenn du uns nicht hilfst. Aber bitte hilf uns trotzdem. Dann heißt es so, sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Radikal haben sie aufgeräumt, radikal diese falsche Linie rausgeworfen und sich radikal dem Herrn hingegeben, selbst wenn er ihnen nicht mehr geholfen hätte. Und das ist die Haltung der alten Glaubenssinne. Selbst wenn der Herr mir nicht hilft, wenn ich denke, ich gehe unter, der Herr lässt mich untergehen, dann diene ich ihm trotzdem mit im Untergang. Dann heißt, da wurde er unwillig in Israels Ungemach. Menge hat übersetzt, er konnte sein Erbarmen mit der Not Israels nicht länger zurückhalten. In der Sekunde dann greift der Herr ein und dreht dein Leben herum. Und dann bricht er die Sünde und dann bricht plötzlich die alte Segenslinie wieder auf. Aber Geschwister, mir ist das so wichtig heute Abend, dass wir uns bewusst sind, in diesem Richter Kapitel 2, in diesen paar Versen, wo wir gelesen haben, da triffst du exakt auf die Segens- und auf die Fluglinie. Und die Segens- und Fluglinie ist heute da bei uns. Ist in jeder Gemeinde da, zu jeder Zeit. Und je nachdem, was wir tun werden, wie wir uns benehmen werden, wird die Segenslinie durchbrechen in die nächste Generation oder die Fluglinie. Aber wenn es auf dem Höhepunkt ist, wenn man es übertreibt, dann bricht unter Umständen die Fluglinie schon zu Lebzeiten durch. Gab's auch. Wir haben es in der Hand. Wisst ihr, es gibt bloß ein Evangelium, bloß ein Glaube, bloß ein Herrn, bloß ein Gott, selbst bloß eine Taufe. Die Bibel sagt, es ist alles in der Regel immer gleich von den geistlichen Dingen her, unabhängig vom Zeitgeist. Aber wir müssen lernen, diese Segenslinie, unabhängig vom Zeitgeist, völlig unabhängig, was da draußen läuft, durchzuziehen, kostet es, was es wolle. Weil die geistliche Grundlinie haben sich nicht verändert. Wir müssen lernen aufzustehen, diesen Kampf des Glaubens zu kämpfen. Sonst, wenn wir es nicht tun, werden wir genau das erleben, was in Richter 2 geschrieben steht. Ich brauche es nicht mehr lesen. Ihr habt es ja gesehen, was passiert. Umkippt. Segenslinie ausgelöscht, Fluglinie voll da. Durch Gottes Eingreifen, durch Erweckung ist die Segenslinie wieder aufgeflammt. Sie konnte sie aber nicht halten. Sie hat sich nicht mehr manifestieren können. Sie konnte nicht mehr da bleiben. Sie ist immer wieder von der Fluglinie überrollt worden, bis du dann in Richter 10 im totalen Elend liegst und erst durch eine Radikalbuße kam Israel wieder in den Normalzustand. Wisst ihr, und oft ist nicht einmal da. Ist oft gar nicht da. Ist gar nicht sichtbar. Es ist unterschwellig da. Aber Geschwister, wir werden selber die weiche Stelle in unserem Leben, wir werden die weiche in dieser Gemeinde Stelle, geht es in die Segens- oder in die Fluchlinie? Wir haben es in der Hand. Das ist unser Problem. Ich möchte beten zum Schluss. Und Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du uns dein inspiriertes Wort hinterlassen hast, beim 1. Korintherbrief und im Römer 15, auf das wir begreifen, was du für ein wunderbarer Gott bist, der uns seinen Sohn geschenkt hat, um uns durchzubringen in dieser Zeit, durch dieses vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha, durch diese große Erlösung, dass du uns diese Kraft des Wortes Gottes, die Kraft des Reiches Gottes, die Wirkungen deines Heiligen Geistes gegeben hast, deine Ordnungen, auch diesen Gewissenskampf, diesen Kampf der Hingabe, diesen Kampf des Dienstes, letztendlich dir zu dienen, dass ein Unterschied ist zwischen dem, der dir dient und der dir nicht dient. Und gib uns einfach Gnade, überall, wo diese andere Linie auftaucht, diese Fluchlinie auszuwischen und hinwegzugehen, uns abzusondern, hinzugehen auf der alten Segenslinie, auf dieser Linie des alten Evangeliums, dir zu dienen und Herr Jesus, dir dem Lamme zu folgen auf diesem Weg. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.